Ich habe den Vortrag heute Morgen überschrieben, 500 Jahre Reformation, die Zeit wird es geben, was Gott mit einem machen will. Die Zeit wird es geben, was Gott mit einem machen will. Wir alle wissen, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr in Deutschland ist, 500 Jahre Reformation. Das Besondere wird sich für uns alle darin ausdrücken, dass der 31. Oktober allgemeiner Feiertag ist. Aber nicht nur das, schon seit Monaten läuft eine gigantische Maschinerie, um daran zu erinnern, dass wir 500 Jahre Reformation feiern. Im letzten Jahr war ich mit meiner Frau in Rothenburg ob der Tauber, wir haben die Stadt besichtigt und waren dann noch in einem Café. Und wie das so ist, das Lutherjahr hat seine Schatten vorausgeworfen. Da gab es zwei Angebote, den kleinen Luther und den großen Luther. Das war einmal Kaffee mit etwas kleinem Gebäck und etwas großem Gebäck. Ich habe da etwas drüber schmunzeln müssen, aber es gibt etwas wieder von dem, wie wir eigentlich mit Luther und der Reformation umgehen. Es ist ein großes Geschäft, das gemacht wird. Ich will nicht abstreiten, dass es manche Vorträge gibt, manche Themen gibt.
Ist der Lautsprecher gut?
Ja. Vielleicht sollte man den ein bisschen
weit rausführen. Ja. Gut. Es werden viele Vorträge gehalten, viele Gottesdienste gefeiert. Und es gibt viele Touristen aus der ganzen Welt, die nur aus einem Grund in diesem Jahr nach Deutschland kommen, nämlich um die Stätten der Reformation sich anzuschauen. Wenn wir 500 Jahre zurückblicken, oder knapp 500, genau 499 Jahre, im Jahre 1518, da begab es sich, dass es einen Adligen in Schlesien gab. Sein Name war Georg von Sedlitz. Er schickte zwei seiner Untertanen nach Wittenberg, denn er hatte vernommen, dass dort ein Mönch angefangen habe, gegen das Papsttum zu schreiben und zu lehren und Gottes Wort zu verkündigen. In dem historischen Bericht, der uns einen Mann namens Tenzel überliefert, gehen diese Männer zu Luther und stellen ihm eine Frage. Bist du der Schwan, den Johannes Huss vorausgesagt hat? Nun, um dieses Bild zu verstehen, muss man verstehen, dass Anfang des 15. Jahrhunderts es einen Mann namens Johannes Huss in Prag gegeben hatte. Er mit Hieronymus von Prag waren bedeutende Gelehrte an der Universität Prags und sie hatten die Lehren John Wycliffs aus England, aus Oxford übernommen und auf den Kontinent verbreitet. Als Folge davon gerieten sie in der Kritik des Staates und der Kirche und so wurde Johannes Huss vorgeladen nach Konstanz, um sich zu verantworten für das, was er an Lehre vertrat. Er hatte einige kritische Anmerkungen zur Kirche. Infolgedessen wurde er entgegen der Zusage, dass er freies Geleit gehabt hätte und damit die Möglichkeit gehabt hätte, zurückzukehren ohne Schaden, wurde er festgesetzt, verhört, verurteilt und dann im Juli 1514 in Konstanz verbrannt. Man kann heute noch den Stein sehen, wo er verbrannt wurde. Es gibt noch den Hussstein und es gibt ein Museum, das daran erinnert. Das Museum ist inzwischen dreisprachig, tschechisch, deutsch und englisch. Nun, Huss, der tschechische Name Huss bedeutet auf Deutsch ganz. Und es wird von ihm eine Aussage überliefert, wo es heißt, sie werden jetzt eine Gans braten, aber über 100 Jahre werden sie einen Schwan singen hören. Den sollen sie leiden, da soll's auch bleiben, ob Gott will. Und in den folgenden Jahrzehnten gab es manche Bücher und manche Buchdrucke, die dieses als Karikatur malten, wie eine Gans gebraten wurde und man meinte damit Johannes Huss. Johannes Huss galt als der Ketzer schlechthin. Mit ihm identifiziert zu werden oder ihm gleichgesetzt zu werden, war nichts schlimmer bis zur Zeit Luthers. Und da war es, dass in Schlesien ein Adliger hörte, da ist ein kleiner Mönch in einer kleinen Universität, nicht die bedeutendste Universität Europas, nicht die älteste, keineswegs, sondern eher die unbedeutendsten. der von sich aufmerksam macht. Nun, was war Luthers Antwort? Luthers Antwort, die er damals überlieferte, war, er sollte damals Folgendes gesagt haben nach Tetzel: Die Zeit wird es geben, was Gott mit ihm würde machen wollen. 1518, und ich schenke diesen Worten Glauben, war Luther sich keineswegs bewusst, was für ein Weg vor ihm liegt. 1518 war ihm nicht bewusst, was alles werden würde. Und ob er je daran gedacht hätte, dass man sich 500 Jahre später noch daran erinnert, möchte ich bezweifeln. Wir wissen aber, dass er später sich durchaus in dieser Weissagung oder diesen Fußstapfen gesehen hatte. Er schreibt nämlich 1531 Folgendes: Ich will in Gottes Namen und Beruf auf die Löwen und Drachen mit Füßen treten, und das soll bei meinem Leben angefangen und nach meinem Tode ausgerichtet sein. Johannes Huss hat von mir geweissagt, da er aus dem Gefängnis im Böhmerland schreibt: Sie werden jetzt eine Gans braten, denn Huss heißt eine Gans, aber über 100 Jahre werden Sie einen Schwan singen hören. Den sollen Sie leiten. Da soll es auch bei bleiben, ob Gott will. In manchen lutherischen Kirchen hat sich dieses Bild fortgesetzt. Vielleicht wissen manche, dass auf manchen Kirchen kein Hahn, sondern ein Schwan ist. Das ist in Erinnerung an dieses Ereignis oder dieses Bild von Luther als Schwan. Oder manche Kirchen haben auch einen Schwan in ihrer Kirche gemalt. Ich finde es einen interessanten und bemerkenswerten Satz, was Luther 1518 sagte: Die Zeit würde es geben, was Gott mit einem machen wolle. Luther hatte nicht geplant, der große Reformator zu werden. Luther hatte nicht einmal geplant, der große Theologe zu werden. Wenn wir die Reformation anschauen, ist es eine Bewegung, die gleichsam aus dem Nichts herausgekommen ist. Man kann zwar, wenn man sich die Reformation anschaut und die Gründe fragt, warum es die Reformation gegeben hat, viele Gründe nennen, warum, wieso, welche geschichtliche und geistesgeschichtliche Entwicklung dazu geführt hat, dass wir etwas wie Reformation haben. Das ist der Humanismus, der ja ein neues Studium hervorgebracht hat, indem man zurückging auf die Quellen. Da war die Erfindung des Buchdrucks. Man konnte mit ganz neuen Technologien mit einem Mal Dinge verbreiten, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Es war eine Revolution, gleichsam wie wir eine Revolution haben mit unserer Digitalisierung. Da gab es wirtschaftliche und soziale Faktoren. Da rumorte es und gärte es in den Gesellschaften. Es gab politische Faktoren, die zur Reformation geführt haben, wie die Art der Reichsverfassung war, das Austarieren der Kräfte zwischen Fürsten, Kurfürsten und Kaiser. Und da gab es die politische Situation in Deutschland. Völker, die miteinander rungen, ein türkisches Großreich, das sich anschickte, Europa zu überrollen, die Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum. Und dann viele verschiedene religiöse Strömungen, die es gab. Es gab eine Mystik, es gab Lehrunterschiede, es gab eine Frömmigkeit. Es gab auch eine große Zahl kritischer Leute innerhalb der katholischen Kirche, die kritisch waren zu vielen Entwicklungen innerhalb der Kirche. Die sagten, so kann es nicht weitergehen ohne Reformen. Aber warum kam es dann zur Reformation? Der Glaube, dass die Reformation gleichsam eine Notwendigkeit gewesen wäre in sich, scheint mir nicht schlüssig. Ich finde es sehr eindrücklich, was Calvin über seine Zeit geurteilt hat. Er schrieb 1550 an Eduard VI. Ein Vorwort zu einem Kommentar. Und da sagte er, dass die Reformation ein Werk sei, das entgegen aller Erwartungen geschehen ist. Und er sagt zweitens, dass es geschehen ist durch eine Anzahl von Menschen, die er als ganz gewöhnlich bezeichnet. Für ihn war dieses, was geschehen war zwischen 1517 und 1550, wo er diesen Kommentar schrieb, nichts anderes als etwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Nicht etwas, was man sich so rein logisch nur herleiten könnte. Denn wenn wir uns das anschauen, ein Mönch namens Martin Luther fängt an zu schreiben und zu lehren, Gottes Wort zu lehren. Wer ist er? Was ist er? Ein Niemand. Es gab große Universitäten, es gab große Gelehrte. Es gab mächtige Institutionen, mächtige politische Institutionen, noch mächtigere kirchliche Institutionen. Und wieso dann so etwas wie Reformation? Calvin sagt, dass dieses Werk, das gegen der Erwartung aller geschehen ist und das durch gewöhnliche Menschen geschehen ist, ein Werk Gottes war. Und manchmal muss man sich fragen, warum an einem Jahrzehnt etwas passiert oder nicht passiert. Aber wir können eins sagen, es war ein großes Werk, das Gott getan hat. Warum Luther oder wie Luther zum Reformator wurde? Ich möchte einen ganz kurzen Abriss geben, bevor wir uns dann noch anschauen, welche Unterschiede in der Reformation gegeben hat und was die Reformation eigentlich darstellt. 1517 gilt als der Startpunkt der Reformation und man kann diese Zeit, wie lange die Reformationszeit angedauert hat, entweder fassen, indem man sagt, bis zum Tode Luthers 1546, manche würden sagen, bis zum Tode Calvins 1564 oder 1570, als die Schotten ihre Bekenntnis aufgerichtet hatten. Wenn man aber die Zeit davor anschaut, vor 1517, was für eine Vorbereitung als Reformator hatte Luther eigentlich gehabt? Luther war 1483 in Eisleben geboren worden und bevor er 20 Jahre war, hatte er keine Bibel gesehen. Denn ich hatte noch keine Bibel gesehen, als ich 20 Jahre war. Wer hätte das geglaubt, dass später Calvin über Luther urteilen sollte, dass er eine Fackel ist, die uns den Weg zum Heil leuchtet. Also gleichsam jemand, der den Weg bahnt zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. 1501 wird Luther Student und 1505 wird er Magister, was wir heute als Master bezeichnen, bevor er dann anfängt, Jura zu studieren. Durch ein Ereignis, das ihn tief erschüttert in einem Sturm, gelobt er, Mönch zu werden. Er gelobt in dem Fall nicht Gott, Mönch zu werden, sondern einer Heiligen, nämlich der heiligen Anna. Er ruft die heilige Anna an und sagt, hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Er geht ins Kloster und wird 1507 ordiniert. 1512 wird er Doktor der Theologie und beginnt dann, Gottes Wort in Wittenberg auszulegen. 1517 kommt es dann zu dem berühmten Thesenanschlag. Manche bestreiten das historische Ereignis, unbestritten sind aber die 95 Thesen, in der er zu einer Reform aufruft. Es waren durchaus kritische Worte, die gegen das Papsttum gerichtet waren. So heißt es zum Beispiel in der 86. These: Warum baut der Papst, dessen Reichtümer heute gewaltiger sind als die mächtigen Reichen, nicht wenigstens die eine Basilika des heiligen Petrus mehr von seinen eigenen Geldern als von denen der armen Gläubigen? Um diese These zu verstehen, muss man wissen, dass damals der Petersdom in Rom neu gebaut wurde mit einem unendlichen Geldaufwand. Und um dieses zu finanzieren, ließ man sich das, was man Ablass einfiel, über Deutschland hinaus verbreiten, indem man Geld kaufte, durch Geld man sich Ablass kaufen konnte. In der 62. These sagt Luther, der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das setzt er dem eigentlich entgegen zu dem, das, was sich als Institution entwickelt hatte. Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium. der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und das bedeutet für ihn, dass das Leben eines Christen das Leben ein Leben täglicher Buße sei. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. 3 Jahre nach dem Thesenanschlag wird Luther exkommuniziert vom Papst und er muss sich noch im gleichen Jahr vor Reich und Kaiser in Worms rechtfertigen und wird aufgefordert, von seinen Thesen abzulassen. Die Geschichte ist so bekannt, als dass ich sie großartig wiederholen möchte. Nur so viel ist bekannt. Luther sagt, er kann mit seinem Gewissen es nicht vereinbaren, zu widerrufen, es sei denn, er wird durch Gottes Wort widerlegt. Am Ende seiner Rede soll er gesagt haben, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ein Satz, der in den ursprünglichen Quellen so nicht vorhanden ist. 9 Jahre später entsteht das erste große Bekenntnis der lutherischen Kirche, nämlich die Confessio Augustana in Augsburg, wird sie vom Kaiser vorgetragen. Wir könnten jetzt Ereignis oder Übereignis bringen zur Reformation. Aber ich möchte es dabei bewenden lassen. Ich möchte nur auf eins nochmal hinweisen. Da war ein Mensch, der 1518 nicht wusste, was werden wird. Auf welches Abenteuer er sich gleichsam eingelassen hat und wo die Reise hingeht. Und es entsteht eine Bewegung, die quer durch Europa die ganzen Völker, die ganzen Nationen, die ganzen politischen Institutionen in Frage stellt und erschüttert. Ich möchte ein paar Aspekte der Reformation herausgreifen, um deutlich zu machen, was für eine Bewegung da war. Erstens, die Reformation ist eine Bewegung, die quer durch Europa gegangen ist. Wenn wir uns mit Reformation beschäftigen und manche gerne zu den Städten Luthers gehen, nach Eisenach, nach Wittenberg, nach Augsburg, nach Regensburg, nach Worms, so vertut das sehr schnell die Tatsache verschleiern, dass es sehr schnell und sehr konsequent eine Bewegung war, quer durch Europa. Von Schottland bis Süditalien, von Spanien bis Polen hat sich diese Bewegung ausgebreitet. Da war einerseits die Möglichkeit, durch die Buchdruckerei Bücher und Literatur zu verbreiten. Und es war ein elementares Mittel, um diese Botschaft zu verbreiten. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir drucken heute auch noch, aber immer mehr kann man ins Internet gehen und Literatur auf die eine oder andere Art und Weise nehmen. Dann war da eine zweite Sache, die es zu einer internationalen Bewegung machte. Es gab Ausbildungsstätten, wo Menschen in diesen Lehren unterrichtet wurden. Ich möchte nur 3 nennen. Wittenberg war eine. Dann gab es die erste evangelische Universität, die gegründet wurde. 1527 war die Universität Marburg. Und einer der ersten Studenten in Marburg war kein anderer als Patrick Hamilton. Patrick Hamilton ist 1527 in Marburg Student dort gewesen. 1528 wurde er aber schon auf dem Scheiterhaufen in St. Andrews in Schottland verbrannt und gilt als einer der ersten Märtyrer der schottischen Kirche. Oder schauen wir uns die Universität Leipzig an. Sie hatte 1555 einen Rektor. Sein Name war Alexander Alesius. Alexander Alesius war ein Schotte. Nun, wie war er nach Deutschland gekommen? Nun, er war, als Patrick Hamilton, der schottische Märtyrer, im Gefängnis saß, ist besucht worden von Alexander Alesius, um von ihm überzeugt zu werden, zu den Lehren der Kirche zurückzukehren. Er ließ sich nicht überzeugen. Stattdessen wurde Alexander Alesius so bewegt, dass er selber die Lehren der Reformation annahm, selber flüchten musste aus Schottland um seines Lebens willen und nie mehr seine Heimat sehen durfte. Es gibt noch einen dritten Grund, das uns zeigt, dass es eine europäische Bewegung war. in diesen Jahren entstanden in Europa ringsherum Flüchtlingsgemeinden. Wir kennen es in Deutschland und wir sind hier Teil in dieser Bewegung, wo wir Gemeinden haben, auch mit unterschiedlichen Sprachen. Lange Zeit hauptsächlich Deutsch und Russisch. Aber in der Zeit der Reformation wurden Menschen quer durch Europa vertrieben. Viele mussten Hab und Gut, alles was sie hatten, über Nacht stehen lassen, um an anderer Stätte überhaupt weiterleben zu können. Johannes Calvin leitete eine französische Flüchtlingsgemeinde in Genf. In Frankfurt gab es eine englischsprachige Flüchtlingsgemeinde, an dem der schottische Reformator John Knox Pastor war. Wir könnten fortfahren und fortfahren, um zu sehen, dass es eine große Bewegung war. Und das alles durch einen ganz kleinen Streichholz, der sich Martin Luther nennt. Man könnte sagen, was kann schon ein Streichholz bewirken? Aber wir sollten sehen, wenn die Zeit reif ist und das Holz trocken ist, kann ein kleiner Streichholz einen Riesenbrand erzeugen. Zweitens, die Reformation ist eine Bewegung gewesen, die die Bibel in den Mittelpunkt rückte und alles dafür tat, dass die Bibel verbreitet wurde. Neben den vielen Schriften, die entstanden sind, war es eines der großen Leistungen der Reformation, das Wort Gottes dem Volk zugänglich zu machen. Es war nicht nur die Bibel Luthers, die er 1522 ins Deutsche übersetzte, und es war nicht die erste deutsche Übersetzung und nicht die einzige, aber es war eine der brillantesten Übersetzungen, sondern wenn wir bedenken, dass 1536 Tyndale das Neue Testament in Worms drucken ließ, in englischer Sprache, um die englische Nation mit der Bibel zu versorgen. Oder nehmen wir die französische Bibel an, die 1535 mit Geldunterstützung der Waldenser neu übersetzt und gedruckt worden ist. Die Reformation war der felsenfesten Überzeugung, das Wort Gottes gehört in die Hand eines jeden Gläubigen. Das Wort Gottes ist das zentrale Buch, das jeder Gläubige lesen und verstehen muss. Es ist ein vollkommen anderes Denken gewesen zu einem Denken, das der Meinung und der Überzeugung ist, die Menschen brauchen alles, nur nicht die Bibel. Sie brauchen visuelle Bilder, sie brauchen Theaterstücke, sie brauchen Inszenierungen, aber sie brauchen nicht das Wort Gottes. Die Reformation hat die Bibel in das Haus vieler Menschen gebracht. Es gibt eine berühmte Übersetzung oder ins Englische, die man die Geneva Bible nannte. Das war die erste Studienbibel, die es gab, die dann jahrzehntelang in den Häusern vieler englischer Familien war. Wir reden ja gerne davon, dass Familienbibeln es gab. Deswegen, weil mehr als eine Bibel konnte sich häufig eine Familie nicht leisten. Aber es war unendlicher Fortschritt in der Kirchengeschichtsschreibung, dass so viele Menschen mit einem Mal Tag für Tag die Bibel lesen konnten. Wenn wir uns das vorstellen, dass man keine Bibel hat, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht gar nicht ein Interesse besteht, dass man die Bibel hat. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass der Gottesdienst, den man besucht, in einer fremden Sprache, nämlich auf Latein, gehalten wird. Was war das für ein Hunger, der befriedigt wurde dadurch, dass man Gottes Wort unter das Volk brachte? Es ist eine kostbare Gabe und die Waldenser. Am Ende der französischen Bibel gibt es ein Gedicht, das, wenn man die Anfangsbuchstaben zusammenzählt, kommt folgender Spruch raus: Die Waldenser vom Evangelium bewegt, haben diesen Schatz uns allen vorgelegt. 500 Jahre später haben wir zwar die Bibel, aber wir lesen sie nicht mehr. Aber dieses Erkenntnis zu haben, dass ein einfacher Mensch Gottes Wort haben kann und lesen kann. Drittens, Die Reformation ist eine Bewegung, der es wichtig war, die Lehren der Schrift, die zentralen Lehren der Schrift zu lehren. Es gab ab 1529 etwas, was man Katechismus nannte. Was ist ein Katechismus? Es ist eine Unterweisung, ein Unterricht. 1529 ist der kleine und große Katechismus von Luther veröffentlicht worden. Es ist vielleicht einer der bedeutendsten und prägendsten gewesen, aber es ist nicht der einzige gewesen, sondern es gab viele andere Katechismen. So gab es Katechismen für Kinder. Nun, was hat man dort gemacht? Man hat versucht, in Frage und Antwort alles, was einem wichtig war, an zentralen Themen, so einfach zusammenzufassen, dass es alle groß und klein verstehen können. Die Schrift sagt, dass mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn dieser Satz richtig ist, dann ist Erkenntnis nur dadurch zu gewinnen, dass man die zentralen Lehren der Schrift versteht. Und genau das war der Anspruch, mit dem Luther, mit dem später der Heidelberger Katechismus und auch ein paar andere versuchten, diese zentralen Themen zusammenzufassen. Nun, und was waren diese zentralen Themen? Es waren das Glaubensbekenntnis, es war das Vaterunser und es waren die 10 Gebote. Um diesen drei Kreisen herum waren die zentralen Themen. Und warum war es so wichtig? Es war der Glaube, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und dass die Wahrheit wiederum uns frei machen wird. Wenn aber die Wahrheit uns frei machen wird, dann müssen wir wissen, was wahr ist und wir müssen wissen, was falsch ist. Die 10 Gebote lehren uns, was wahr ist. Das Vaterunser lehrt uns, wie gebetet werden soll. Und im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis haben wir die zentralen Lehren dessen, was es heißt, Dreieinigkeit, die Lehre vom Sohn und vom Geist und von der Kirche. Viertens, das zentrale Thema des Gottesdienstes wurde die Predigt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand nicht die Liturgie und nicht vieles andere, sondern die Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich möchte noch einen letzten und fünften Punkt nennen, an dem wir sehen, was für eine unendlich große Bewegung es war und wie sie gewirkt hat. Es gab einen europaweiten Austausch an Informationen und man hat europaweit sich gegenseitig unterstützt. Wir mögen es uns gar nicht vorstellen, wie man kommuniziert hat in einem Zeitalter ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Telefon. Und trotzdem ist es den Menschen damals gelungen, Informationen quer durch Europa zu transportieren. Und man hat nicht nur Informationen transportiert, sondern man hat gehandelt. Und zwar man hat in zweierlei Hinsicht gehandelt. Das eine war, dass man Fürbitte getan hat für die Geschwister, die in großen Nöten waren. Und zum Zweiten sehen wir es immer wieder, dass man in den Kirchen Geld gesammelt hat, um die, die in Not waren, zu helfen. Das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, auch mit Hilfslieferungen in den Osten, ist nichts Neues. Es ist Ausdruck eines ganz normalen christlichen Lebens. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird auch das christliche Leben versiegen. Das ist keineswegs eine kalte Angelegenheit und sollte uns auch nicht kalt lassen. Es wird dem Genfer Reformator Johannes Calvin immer sehr unterstellt, dass er ein hartherziger, kalter, eiskalter, berechnender Tyrann gewesen ist, der in Genf ein tyrannisches System aufgerichtet hat. Ich möchte jeden bitten, nur einmal die Biografien wirklich zu lesen über ihn oder wirklich zu lesen, was in den Briefen steht. Es wird berichtet, wie er vom Leid, das in Frankreich war, über Gläubige, die in Gefängnissen saßen, so tief bewegt war, dass er zu Tränen ausgebrochen ist. Und das nicht einmal. Dass er sehr warme, herzige Briefe geschrieben hat, um sie zu ermutigen. Es war ein europaweiter Austausch und Unterstützung um sich in geistlichen Dingen voranzubringen. Reformation, 500 Jahre, wo wir jetzt zurückblicken und vielleicht viele dieser Dinge gar nicht mehr so im Blick haben. Denn was bleibt von diesen 500 Jahren? Ist es auch uns heute ein Anliegen, dass die Reformation ein europaweites Ereignis ist? Ist es uns ein Anliegen, dass die Reformation dazu führt, dass mehr Menschen Gottes Wort lesen, dass mehr gepredigt wird, dass mehr unterrichtet wird und dass mehr es zu einem Austausch zwischen Christen kommt? Ich möchte drittens anlässlich dieses Ereignisses der 500 Jahre Reformation kurz etwas eingehen auf die Unterschiede und dann noch etwas kurz sagen zu dem, was für uns bleibt. Die meisten, wenn sie von der Reformation hören, fragen dann gerne mal, ja und Luther und wer sonst noch? Nun, wer Kirchengeschichtsbücher liest, wird sehr häufig folgende Dinge präsentiert bekommen. Er wird von der Reformation in Deutschland und Luther lesen, vielleicht noch von Melanchthon. Dann wird er hören, dass es einen Mann namens Huldreich Zwingli gab in Zürich, mit dem Luther nicht so ganz übereinkam. Dann, dass es einen Mann namens Johannes Calvin in Genf gab. Und wenn man dann noch etwas ausführlicher hat, dann hört man auch noch davon, dass es eine Reformation in England und in Schottland gab. Manchmal wird dann gefragt, wie konnte es dann sein, wenn man die Geschichte liest, dass zum Beispiel Luther und Zwingli sich in keinster Weise verstanden haben. Wir wissen, dass 1529 auf dem Marburger Religionsgespräch, wo Luther und Zwingli zusammenkamen, um sich zu einigen, es zu einem Bruch in der Reformation gab. In der Reformation redet man häufig von den lutherischen, Lutheranern oder den Reformierten. Zwei unterschiedliche Strömungen. Man möchte sagen, worin ist der Unterschied eigentlich begründet und was verbindet sie? Ich möchte ein paar kurze Dinge nennen, wo die Unterschiede sind und dann kurz darauf eingehen, wie wir damit umgehen sollen. Erstens, eines der sichtbaren Unterschiede zwischen den Strömungen der Reformation, die Luther folgen und denen, die Calvin folgen und Zwingli, ist die Zählung der 10 Gebote. Es ist vielleicht erstaunlich zu sagen, 10 Gebote sind doch 10 Gebote. Ja, es ist so. Aber trotzdem hatte die Schweizer Reformation Folgendes gemacht. Sie hat bei der Zählung eine Unterscheidung getroffen zwischen dem ersten und dem zweiten Gebot. Für Luther war das Gebot, du sollst dem Herrn, deinen Gott dienen und keinen anderen Göttern dienen, und das Bildergebot ein Gebot. Für die Schweizer Reformation sind es 2 Gebote und sie zählen es separat. Der Hintergrund war ein sehr fundamentaler. Luther hatte die Überzeugung, dass die Kirche zu reformieren ist, aber dass man viele Dinge, die, wenn sie nicht zu einem Götzendienst missbraucht werden, durchaus tolerieren könnte. So war er der Meinung, man könnte Bilder und Statuen in einem Gottesdienstraum lassen. Die Schweizer Reformation sagte nein. Sie sagte, es gibt ein Bilderverbot. Und dieses Bilderverbot führte dazu, dass alle Kirchen wirklich von allen Bildern gereinigt wurden oder alle Bilder wurden entfernt. Man kann das heute noch sehr eindrücklich sehen. Geht man in eine lutherische Kirche, wird man sehr häufig viele Bilder sehen, Statuen sehen. In einer reformierten Kirche, geht man zum Beispiel in der Schweiz oder aus Friesland, wird man sehr viel weiße Farbe sehen. Man hat nämlich alles weiß angemalt. Weil die Überzeugung war, Gott soll nicht durch Bilder verehrt werden. Und man hat diese Bilder entfernt. Eines der zweiten Unterschiede, der sich damit eng verbunden war, war die Frage des Gottesdienstes. Während in den lutherischen Traditionen durchaus manche liturgische Elemente sind, ist der reformierte Gottesdienst extrem schlicht gehalten und konzentriert sich im Wesentlichen auf 2 Dinge, auf das Gebet und die Predigt. Sichtbares Zeichen dafür war, dass die Reformierten ihre Kanzeln immer in den Mittelpunkt des Gottesdienstes Raum gestellt haben, so wie hier heute. Die Kanzel ist in der Mitte. In sehr vielen Kirchen, geht einmal in mittelalterlichen Kirchen, ist in der Mitte der Altar und die Kanzel irgendwo seitlich. Und dann gab es noch einen dritten, und zwar sehr wesentlichen Unterschied in der Auffassung, die die Reformatoren in der Schweiz und Luther hatten. Es war das unterschiedliche Verständnis der Sakramente. Für Luther gab es eine Taufwiedergeburt der Kinder und es gab eine Gegenwart Christi in, eine reale Gegenwart Christi, wenn es im Glauben angefangen wird, im Glauben angenommen wird. Die Schweizer sagten, hier ist mehr von einem Zeichen die Rede als von einer realen Gegenwart. Ich erzähle dies nicht, um weiter Unterschiede oder Streitigkeiten zu fördern, sondern zu sagen, daraus sind dann sehr große Unterschiede erwachsen, die bis heute wirksam geworden sind. In manchen Jahrhunderten war die Feindschaft zwischen beiden Strömungen der Reformation so groß, dass man sich fragen müsste, wie kann das sein, wenn Menschen den Herrn lieb haben, dass man so miteinander umgeht. Es ist daraus eine Feindschaft geworden, gerade nach dem Tode Luthers, die nicht mehr vertretbar war. Nun, wie sollen wir damit umgehen, dass es solche Unterschiede gibt? Nun, es gibt für mich nur eine Antwort. Die Reformation hat uns aufgefordert, dass wir die Schrift erforschen sollen und dann gemäß unseres Gewissens handeln sollen. Das Wichtigste ist bei allen, wenn wir zurückblicken, dass wir in die Schrift hineinschauen und genau prüfen, verhält es sich auch so. Das heißt, eigentlich ist es die Aufforderung, wenn wir Unterschiede sehen, gemeinsam in die Schrift zurückzugehen und danach zu forschen, wie verhält es sich eigentlich? Was finden wir in der Schrift wirklich? Was ist meine Tradition, was ist meine Überzeugung und was ist wirklich in der Schrift geboten und verboten? Ich möchte schließen mit einem Gedanken zu dem, was bleibt für uns von der Reformation. Wir haben vorhin das Lied gesungen, oder das Instrumentalstück gesungen, Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar. Was bleibt von der Reformation im Zentrum, neben allen Unterschieden, die die Reformatoren hatten? Im Zentrum bleibt eins. Es bleibt die Erkenntnis, dass jeder Mensch sich gewiss werden muss, wie er vor Gott steht. Jeder Mensch. Wenn man sich die Geschichte Luthers anschaut, ist es die Geschichte auch eines jungen Menschen, der in einen tiefen Kampf gerät, in der Frage, wie ist es um mich vor Gott bestellt. Und in diesem Kampf wird er Mönch, in diesem Kampf wird er jemand, der alle Instrumente, die ihm die Kirche oder die Frömmigkeit bietet, versucht auszuloten, um Frieden zu finden vor Gott. Am Ende dieses langen Kampfes steht für ihn eine Erkenntnis, dass er vor Gott nicht aus eigener Kraft bestehen kann, sondern dass er allein durch Gottes Gnade Rechtfertigung und Gerechtigkeit erlangt. Alles eigene Tun muss zur Ruhe kommen, damit er Frieden findet vor Gott. Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, unruhig bleibt unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Die Reformation war die Erkenntnis, ein Mensch kann nicht durch Gebete, nicht durch Fasten, nicht durch Kasteiungen, durch sonst irgendetwas, was er sich auferlegt, nicht durch seine Erziehung, nicht durch sein Tun, nicht durch Geld, sondern allein durch die Gnade Gottes vor Gott Frieden finden. Das ist im Wesen und im Kern die Reformation. Und das ist eine Botschaft, die sich ausgebreitet hat wie ein Feuerbrand über Europa. Es ist die Botschaft gewesen, allein aus Gnade. allein durch Christus. Da, wo unser Ich zurücktreten muss, wird Gott die Ehre zukommen, die ihm gebührt. Was immer wir auftürmen mögen und vorbringen mögen, wir können doch nichts anderes vorbringen als alleine das Opfer unseres Herrn. Wenn man sich fragt, was vielleicht das Besondere an der Reformation war, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Erkenntnis bei vielen Menschen in ihren Herzen ausgebreitet hat. Es ist nicht so sehr, dass diese Institution oder jene Institution verändert worden war. Das war alles letztlich nur der Ausfluss und die Folge von allem. Aber was man sieht, dass junge und alte Menschen mit einmal erfasst werden von dieser Erkenntnis, Gottes Gnade reicht allein. Wir brauchen nicht mehr als Jesus und nicht weniger. So ist eine Sache, die wir mitnehmen sollten und vielleicht auch in unseren Tagen deutlich machen, wenn so viel über die Reformation geredet wird und sagt, wunderbar, ein herrliches Ereignis, das über Europa gekommen ist. Aber es ist nicht eine Reformation, die tot sein muss, sondern auch wir heute brauchen Reformation. Amen.